Die Predigt heute ist überschrieben, wie die Passion den König verändert. Und ich möchte als Einstieg eine kleine Geschichte erzählen mit der Überschrift Prinz Inkognito. Ohne dass es jemand merkt, zieht sich der Königssohn, der Prinz, die königlichen Kleider aus und schlüpft in die Kleider eines Stalljungen. Er verlässt das königliche Schloss durch einen Seitenausgang, macht sich auf den Weg in die Stadt und sucht sich dort eine Arbeit. Er lebt wie die Menschen seines Landes, er arbeitet, er schwitzt, er friert und natürlich lernt er auch ein Mädchen kennen, verliebt sich unstandesgemäß, doch dann fliegt irgendwann die Sache auf und der Prinz muss zurück ins Schloss und er muss sich seine königlichen Kleider wieder anziehen. Aber etwas ist anders. Er versucht zu leben wie vorher, aber es geht nicht. Er ist viel zu oft in Gedanken bei den Leuten in der Stadt, die er kennengelernt hat, bei der Arbeit und auch bei dem Mädchen, das er liebt. Die Zeit da draußen, die hat den Prinzen verändert. Wie findet ihr diese Geschichte? Ein bisschen märchenhaft und ein bisschen was für Romantiker. Und da kann man Filme draus machen und viele Bücher drüber schreiben. Und ich erzähle euch die Geschichte aber noch einmal in einer anderen Version. Die göttliche Dreieinigkeit ist ein sehr kreatives Team. Sie beginnen ihre Arbeit auf erstaunliche Weise. Sie sagen einfach, es werde und es wird. Es wird Licht, das Wasser entsteht, die Himmelskörper entstehen, Flora und Fauna und der Mensch, die Tiere. Und der Königssohn hat entscheidenden Anteil an der Erschaffung der Welt. Das belegen Bibelverse wie zum Beispiel Kolosser 1, Vers 16. Da heißt es, durch ihn, Christus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Jesus hatte uneingeschränkte Macht und Autorität und eine große göttliche Herrlichkeit. Doch dann erreicht ihn der Auftrag seines Vaters. Eine Mission, die nur er allein erfüllen kann. Gehorsam legt er seine göttliche Herrlichkeit ab, wie man ein Kleid ablegt, und schlüpft in einfache, schlichte Menschlichkeit hinein. Er verlässt die königliche Residenz, um unter den Menschen zu leben. Und er schwitzt und friert wie die Menschen. Er arbeitet wie die Menschen. Er trägt seine Balken zum Bau und baut Häuser. Die letzten 3 Jahre seines Lebens sind die entscheidenden. Sie werden zu einer harten Prüfung für den Königssohn. Es kommt zum Showdown. Es geht um Leben und Tod. Und er wählt den Tod, einen der grausamsten Tode, die man auf dieser Welt sterben kann. Kurz vor seiner Verhaftung betet Jesus, Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Und wie hat doch Gott, der Vater, dieses Gebet erhört? Was ist das für ein Jesus, der aus dem Grab heraus gerettet und gerufen wird und zurückkehrt zu seinem Vater? Viel herrlicher und größer als zuvor. Ralf Mühe ist Mitarbeiter beim Bibellesebund und er berichtet von einem Mann, der aus der Phase des klinischen Todes ins Leben zurückgekehrt ist. Und der in der Phase des klinischen Todes dem verherrlichten Jesus begegnet ist in seiner majestätischen Pracht. Und mit ganz tiefer Ergriffenheit hat dieser Mann erzählt, wie er Jesus gesehen hat und diese Begegnung, das stimmt haargenau überein mit dem, was die Bibel sagt. Zum Beispiel, wenn man in der Offenbarung das erste Kapitel liest, eine Stimme wie ein Wasserfall. Und was weiß ich, da wird Jesus in seiner himmlischen Pracht beschrieben, sodass wir Menschen es verstehen können mit unseren eingeschränkten Verständnismöglichkeiten. Natürlich wird Jesus viel größer sein in seiner Herrlichkeit, als wir es verstehen können, aber die Bibel braucht immer wieder Bilder, um uns deutlich zu machen, so ist es, so könnt ihr das verstehen. Und ich frage euch einmal, ist denn der Jesus nach seiner Himmelfahrt Ein anderer Jesus wie der, der bei der Schöpfung, bei der Erschaffung der Welt mitgearbeitet hat. Das ist jetzt eine rein rhetorische Frage. Ja, die Antwort könnt ihr wahrscheinlich schon von der Vorgeschichte her ahnen. Auf der einen Seite ist es die gleiche Person. Auf der anderen Seite ist es aber ein anderer Jesus, der zurückgekehrt ist in die Herrlichkeit. Die 33 Jahre, die er als Mensch unter Menschen gelebt hat, die haben Jesus verändert, ganz tief in seinem Wesen. Und auch wenn er jetzt, so wie wir es beten in unserem Glaubensbekenntnis, zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, so ist er doch ganz oft bei den Menschen, die er liebt, bei dir und bei mir. Wie klingt diese zweite Version? Auch traumhaft? Oder ist sie glaubwürdig? Ich möchte uns 3 Verse lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 16 bis 18, und das ist dann der Predigttext. Denn Christus geht es ja nicht um die Engel, ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern, auch in allem gleich sein. Das heißt, er musste Mensch werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen des Satans ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Ich möchte den Vers 18, um den es in der Hauptsache geht, noch einmal nach der Übersetzung die gute Nachricht lesen. Was er Jesus selbst erlitten hat und was ihm selbst abverlangt worden ist, befähigt ihn nun, den Menschen zur Hilfe zu kommen. Das heißt, die Zeit auf der Erde war für Jesus eine Schule. Der Bibelausleger Fritz Laubach sagt, es war für Jesus eine Schule der Barmherzigkeit, als Mensch unter Menschen zu leben. Denn Jesus weiß jetzt, wie sich Leiden anfühlt, wie sich Schmerzen anfühlen und Trauer. Und das hatte schon der Prophet Jesaja vorausgesagt. In Jesaja 53, Vers 3 spricht er von dem Mann der Schmerzen, der mit Leiden und Krankheit vertraut ist. Seht, und es musste nach Gottes heiligem Willen so sein. Eben haben wir in dem Lied gesungen, dass Gott uns mit, und das Wort Gottes uns mit hineinnimmt in die Welt Gottes, in die Gedanken Gottes, in die Wege und Entscheidungen Gottes. Und so unbegreiflich es auch ist, Gott hat seinem Sohn, der Vater hat seinem Sohn Jesus diesen schweren Weg auf der Erde zugemutet, um ihn zu befähigen, ein Mittler zu sein zwischen den Menschen und ihm, ein wahrer, großer, guter, hoher Priester. Soweit der biblische Inhalt. Und jetzt möchte ich gerne mit euch fragen, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was hat das mit uns zu tun, in unserer Welt, in unserem Alltag? Glaubt ihr, dass Jesus heute noch Wunder tun kann, in Form von Heilung, Bewahrung, die Wunder, die er damals getan hat? Jemand nickt, ihr nickt. Genau, ich glaub's auch. Und ich wünsche mir viele solcher Wunder. Versöhnungswunder kann er wirken. Jesus hat, wenn er Macht hat, heute noch mehr Macht, als er hatte, als er auf der Welt war. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn wir aber realistisch sind, und wir haben es aus den Gebeten in der Gebetszeit auch ein bisschen herausgehört, wenn wir realistisch sind und ehrlich voreinander müssen wir uns eingestehen, dass auch im Raum der Gemeinde unter uns Christen unendlich viel gelitten wird. Sehr viele Gebete werden nicht erhört. Christen werden krank und sterben und manche viel zu früh. Es geschehen Dinge, die sind nicht zu verstehen. Christen werden herausgefordert und auf die Probe gestellt. Wir leben mittendrin in einer kaputten Welt. Jedes Häuschen hat sein Kreuzchen. Jedes Dach hat sein Ach. Wie gehen wir damit um? Hans Köbler schrieb einmal ein Lied, in dem heißt es: Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt und mich versteht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Und das Evangelium heute Morgen ist, gerade auch angesichts des Abendmahls, es gibt diesen einen, der das Leben kennt und sogar das Sterben und der mit uns verbunden ist wie kein anderer. Jesus möchte der sein, der mit uns geht. Der Bibelausleger Heinrich Körper, der schreibt zu unserem Predigtext Hebräer 2, Vers 18. Hebräer 2, Vers 18. Vielleicht merkt ihr euch diesen Text und lest ihn zu Hause noch einmal durch. Er schreibt: Durch sein Menschwerden, durch sein Leiden und Versuchtwerden hat er, nämlich Jesus, bewiesen, dass er mit der Menschheit gliedlich verbunden ist. Also wie die Glieder eines Körpers miteinander verbunden sind, so ist Jesus mit den Gliedern der Gemeinde verbunden. So dass wie jeder Schmerz und jede Not eines Körperteils, ihr wisst, dass ich Holzmensch bin und wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger schlage, dann spürt es auch die rechte Hand und geht es durch den ganzen Körper. So, und genau das ist das Bild. Nun auch jeder Schmerz und jede Not der Menschen ihn selbst betrifft, also Jesus, man kann diese innigste Verbindung sich gar nicht zu eng denken. Wer mit ihm, mit Jesus durch den Glauben verbunden ist, darf aufs Allergewisseste überzeugt sein, dass jede eigene Not zugleich Not seines Heilands ist, ebenso wie jede Not des Leibes auch den Geist berührt, aber nicht nur das, sondern er kann auch helfen. Und wir brauchen uns in keiner Not alleingelassen zu fühlen. Das sind vielleicht ganz ungewohnte Gedanken. Aber der Gedanke, meine Not betrifft auch Jesus. Mein Schmerz betrifft auch Jesus. Wie lebt sich das denn heute? Wie wird es konkret erfahren? Ich möchte euch ein Beispiel weitergeben, das sehr dramatisch ist und sehr unter die Haut gehend und ich würde es mal sagen, sehr existenziell. Lydia Holmer war die Enkelin des Pastors, der im Rahmen der Wende Ehepaar Honecker bei sich aufgenommen hat. Die Zeitung Ethos liegt unten auf dem Tisch, auf der Bank. Lydia war eine sehr sportliche junge Frau, sie hatte Jesus lieb, sie lernte den Beruf der Krankenschwester, soviel ich weiß, der Kinderkrankenschwester. Sie besuchte Bibelschulen und sie reiste 2006 nach El Salvador aus, um in einem Kinderheim mit Kindern zusammenzuarbeiten. Im Dezember 2006 bekam sie starke Schmerzen, sie war damals 24. Im April 2007 flog sie in die Heimat zurück. Es folgten unzählige Therapien und Krankenhausaufenthalte, Operationen, Rückfälle, aber auch bessere Zeiten. Sie litt über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren, mit 28 Jahren, nahm der Herr Jesus sie zu sich in seine Herrlichkeit. Und in dem letzten Mail, das Lydia an ihre Freunde selber geschrieben hat, ungefähr ein Jahr vor ihrem Heimgang, am 18. März 2011, schrieb sie, meine lieben Freunde, es ist wirklich schwer zu beschreiben, mein Körper verliert nach und nach an Funktionen, aber mein Herz ist voller Hoffnung. Bisher konnte man noch meinen, dass ich Hoffnung habe, weil ich optimistisch bin und denke, dass die Medizin ja heute so große Fortschritte macht und mir helfen kann. Doch ich habe Jesus einmal mein Leben anvertraut, darum brauche ich mich daran nicht zu klammern. Meine Perspektive ist die eines Menschen, der weiß, dass Jesus hier und jetzt da ist. Er tut Wunder. Es geht jedoch um weit mehr als darum, mich auf diesem Planeten zu halten. Ich werde eines Tages sterben, wie jeder von uns. Doch ich habe die Gewissheit, dass ich eine viel schönere Welt erleben werde. Die Hoffnung in mir bedeutet aber nicht, dass mir der Zerfall meines Körpers erspart bleibt oder nichts ausmachen würde. Erst gestern schrie ich zu dir, Jesus, als mir sehr übel war und die Schmerzen kaum zu ertragen waren. Und du hast mein Gebet erhört. Es war, als wenn ich von dir durch die nächtlichen Stunden getragen würde. Warum fällt es mir oft so spät ein, dass ich Jesus im Herzen habe, der nur darauf wartet, gefragt zu werden? Sich aufzudrängen ist nicht seine Art. Ich wünsche euch und mir, dass wir Tag für Tag mehr lernen, uns in unserem Leben auf Jesus zu stützen. Lydia Holmer hat Hebräer 2, Vers 18 in einer extremen Situation erlebt, dass Jesus da ist und sie durch die Nacht ihres Leidens hindurch trägt. Wie können wir uns in unserem Alltag auf Jesus stützen? Ich weiß nicht, wie euer Alltag aussieht, aber auch in meinem Alltag gibt es kleinere Extremsituationen, nicht so große, kleinere. Wie gehen wir um mit Frustration, mit Trauer, mit Krankheit, mit der Frechheit von Menschen, mit der Schwachheit, mit Unzuverlässigkeit, mit Gemeinheit? Was macht das mit uns? Das sind starke Eindrücke, die nicht spurlos an uns vorübergehen. Und es ist nur zu natürlich, wenn wir genau das tun, was andere auch tun. Wenn wir auf Zorn mit Zorn reagieren. Wenn wir auf schlechte Laune mit schlechter Laune reagieren. Aber wenn wir uns in solchen Situationen daran erinnern, dass Jesus jetzt da ist, er lässt uns ja nicht allein, wenn wir in diesen Situationen stehen. Dann ist das schon der Anfang von einer Veränderung. Es ist eine so große Hilfe zu wissen, ich bin niemals allein. Auch jetzt nicht, wenn ich mich schlecht fühle, wenn es mir mies geht oder ich ein schlechtes Gewissen habe und so weiter. Jesus kennt das Leben und den Alltag. Er versteht mich und er lässt mich nicht im Stich. Er kann mir helfen, jetzt nicht den Kopf zu verlieren und einfach nur zu tun, was alle tun. Er kann mein Inneres verwandeln und ich darf mich immer wieder ihm auch öffnen und hinhalten, auch wenn ich nicht Halleluja singe und gottesdienstliche Stimmung habe, sondern gerade dann, wenn ich mich schmutzig fühle und wenn ich genau das empfinde, was ich eben geschildert habe. Jesus verlässt mich nicht, wenn ich meine Krisen habe. Vor allem, er kann mir helfen. Er kann mein Herz verwandeln. Er kann mich innerlich verwandeln. Er versteht mich, ist gut. Aber er kann mir auch helfen. Er kann mir durch seinen Heiligen Geist neue Gedanken geben, neue Kraft schenken. Und er kann mir schenken, dass ich so mit den Menschen umgehe,
wie er auch mit den Menschen umgegangen ist. Ich möchte zwei Worte von klugen Leuten zum Schluss der Predigt zitieren. Einmal hat Paul Claudel gesagt: Gott ist nicht gekommen, um das Leid zu beseitigen. Er ist nicht gekommen, es zu erklären, sondern er ist gekommen, es mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Dietrich Bonhoeffer, der das Leid am eigenen Leib erlebt hat, hat aber auch gesagt, und das scheint ein Widerspruch zu sein, aber es ist eigentlich genau die gleiche Botschaft: Gott will, dass es den Frommen auf Erden wohl ergeht. Dieser Wille wird auch durch das Kreuz Christi nicht außer Kraft gesetzt, sondern vielmehr bestätigt. Amen.